In Selbstachtung leben, wie gelingt das? Habe ich meine Predigt überschrieben. Dass ich heute Morgen hier stehen kann, das ist eigentlich eine schwere Geburt gewesen. Das geht schon einige Monate nach einem Gespräch mit Tobias über Achtsamkeit, dass es in der Gemeinde eine Gruppe Achtsamkeit gibt, war ich erst eigentlich ganz angetan von dem Ganzen. Ich bin jemand, wenn ich ein Wort höre, dann lasse ich das auf mich wirken. Und das Wort Achtsamkeit, das war für mich ganz eindeutig, man gibt auf etwas Acht. Und als ich das dann konkretisiert hat, etwas verdichtet hat, fragte mich Tobias, hättest du Lust, im Rahmen der 40 Tage einen Predigtermin zu übernehmen? Und sagte, ja. Und irgendwie hat sich das dann so gefügt, dass eine der beiden Predigten zum Thema achtsam mit sich selbst sein zu mir kam. Eigentlich sollte ich ja letzten Sonntag predigen, es war so die allererste Idee, aber dann bin ich achtsam geworden und dann ist mir klar geworden, an dem Sonntag kann ich nicht. Nicht wegen dem Thema, sondern das ist ein ganz wichtiger Termin in meiner persönlichen Geschichte, denn am letzten Sonntag vor 50 Jahren haben meine Frau und ich uns kennengelernt. Und da habe ich gedacht, nee, da kann ich nicht hier vorne predigen. Da gibt es andere Prioritäten. Glücklicherweise hat sich alles so gefügt, dass andere meinen Dienst übernommen haben und das war für uns ein wirklich schöner Sonntag. Also kam der Predigtermin dann heute auf mich zu. Die praktische Komponente von in Achtsamkeit leben. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe im Internet nachgeschaut und da ist mir fast das Mittagessen aus dem Gesicht gefallen, was man im Internet alles über das Thema Achtsamkeit findet. So meine anfänglich einfache Vorstellung, du hast auf irgendetwas Acht, das hat sich in einen Wust von verschiedenen Strömungen da aufgedröselt. Mir ist schnell klar geworden, Achtsamkeit, das ist ja etwas, was im Moment total in ist. Du kannst Zeitungen aufschlagen, die mehr so in die esoterische Richtung gehen oder viele Frauenzeitschriften, da ist Achtsamkeit eines der Top-Themen. Aber es geht da weniger um auf etwas achten, sondern es geht in vielen Fällen in eine etwas meditative Richtung, in eine, das hat mir alles nicht so gefallen. Dann gucke ich nach bei Wikipedia und da standen zwei Deutungen von Achtsamkeit. Das eine war eben diese meditative Achtsamkeit, die mich in den Mittelpunkt stellt und meinen Selbstwert versucht anzuheben. Und das andere, der andere Aspekt der Achtsamkeit, der ist mit dem Wort Care überschrieben worden. Und Care, das ist mehr so eine Fürsorgekomponente. Und dann ist mir klar geworden, Achtsamkeit ist eigentlich ganz toll, wenn du diese beiden Aspekte zusammen siehst. Wenn du dich, das Achten, das Wahrnehmen von dir selbst auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite diesen Fürsorgegedanken, dass es doch unheimlich wichtig ist, dass du für dich selbst Sorge trägst. Und dann konnte ich mich auf dieses Thema einlassen und konnte mich dann auch auf die Predigt vorbereiten. In Selbstachtung leben, wie gelingt das? Wenn ich achtsam auf mich sein will, dann muss ich dafür einen Grund haben. Zumindest ist es bei mir so. Ich brauche immer eine Motivation für das, was ich tue. Und wir haben ja vorhin diese Umfrage gehabt und vielleicht ist es euch aufgefallen, am meisten genannt wurde, weil es gut für mich ist. Das zweite war, weil es gut für andere ist. Und als drittes ist genannt worden, weil Gott es will. Nee, wir wollen nachher die andere sehen. Für mich war das Wichtigste oder das Allergrößte Motivation, ich will Gottes Willen tun. Das war für mich das Allerwichtigste. Und warum? Es gibt einen Schlüsselvers dazu, der steht in Markus 12, die Verse 29 bis 31. Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Du sollst deinen anderen lieben wie dich selbst. Ich habe früher immer den Schwerpunkt auf das Lieben des anderen gelegt und habe dieses wie dich selbst als immer gerne so ein bisschen überlesen. Und dabei ist das eigentlich die grundlegende Motivation, warum ich auf mich achten soll. Ich soll auf mich achten, weil ich mich lieben soll. Und beim Nachdenken darüber ist mir bewusst geworden, wie schwer das ist, sich zu lieben. Das ist nicht einfach. Zumal, wenn man in einer Zeit groß geworden ist, wie ich, wo dieses sich lieben eigentlich ein No-Go war. Also dieses Gefühle zeigen, vor allen Dingen auch noch Gefühle sich selbst gegenüber, das hat man einfach nicht zugelassen. Das war immer ein Ausdruck von Schwäche, ein Zeichen der Schwäche, aber kein Zeichen, dass ich mich akzeptiere und dass ich mich lieb habe. Ich will mich lieben, weil Gott das will, dass ich mich liebe. Ich will auf mich achten, weil das Gottes erklärter Wille ist, und zwar nicht nur unter ferner Liefen, sondern das steht bei Gott ganz vorne in der Prioritätenliste. Gott will, dass ich ihn liebe, er will, dass ich mich liebe und er will, dass ich den anderen liebe. Und nur eins davon herausgreifen, dann funktionieren die anderen beiden Dinge nicht. Du kannst dich nicht lieben, wenn du nicht weißt, dass du von Gott geliebt wirst und wenn du Gott nicht liebst. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Und du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du nicht Gott liebst und von Gott dazu die Liebe und die Kraft bekommst, das auch praktisch zu tun. Motivation. Ich möchte lernen, mich zu lieben, weil Gott mich liebt. Und ich denke, es gibt überhaupt keinen besseren Grund und keine bessere Motivation, mich zu lieben, wie aus dem Grund, weil Gott mich liebt. Gott liebt mich. Mich, so wie ich bin, mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen. Er liebt mich. Also das ist für mich die faszinierendste aller Erkenntnisse. In Johannes 3,16, den Vers kennen wir alle, dort steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gibt es einen größeren Ausdruck von Liebe, wie das, was wir hier lesen? Gott hat seinen Sohn gegeben aus Liebe zu uns. Er hat nicht gesagt, ich gebe euch mal ein Taschengeld, kauft euch was Schönes dafür. Er hat das Wertvollste und das Höchste, was er hatte, dahin gegeben für uns. Und warum? Weil er uns liebt. Und er macht keinen Unterschied, ob du schwarz, ob du weiß bist, ob du schön singen kannst, ob du blaue Augen hast oder braune. Das ist für ihn alles egal. Er liebt dich, weil du sein Geschöpf bist, weil er dich geschaffen hat. Er hat dich in sein Herz geschlossen. Eine weitere Motivation. Irgendwie funktioniert es wieder weiterschalten. Jetzt haben wir es. Eine weitere Motivation ist, ich habe gemerkt, wie wichtig und positiv Achtsamkeit für mein Leben ist und ich möchte darin wachsen. Wenn du einmal Blut geleckt hast, wenn du einmal weißt, wie gut das ist, auf dich zu achten, wie wichtig das ist und was du für positive Dinge daraus ziehen kannst, also mir geht es so, dann möchte ich daran festhalten und dann möchte ich lernen und dann möchte ich darin weiterkommen. Tolle Motivation, ne? Ich will achtsam sein, weil es Gottes Wille ist. Ich will achtsam sein, weil Gott mich liebt. Und ich will achtsam sein, weil es gut für mich ist. Ihr habt das alles in der Umfrage sehr schön erkannt. Es ist gut für mich und ich möchte darin wachsen und weiterkommen. Und mir ist in der Vorbereitung so ein Bild gekommen. Wir sagen zu unserer Partnerin, zu unserem Partner, ich liebe dich. Also ich habe das zumindest oft gesagt und ich sage das auch immer noch oft. Und ich möchte euch einladen, dass ihr zu euch sagt, ich liebe mich. Eine Liebeserklärung für euch. Kein Verliebtsein, sondern Liebe, ich liebe mich. Und vielleicht hilft es euch, wenn ihr euch so ein Herz an eine wichtige Stelle, an eine markante Stelle in eurer Umgebung, in eurem Umfeld, vielleicht auf das Buch, das ihr gerade lest, klebt, auf den Spiegel oder sonst wo, wo ihr öfters mal hinschaut, dass euch das immer wieder so ins Auge springt, ich liebe mich. Das heißt nicht, dass ihr vergessen sollt, den anderen zu lieben, aber es geht heute mal primär um die Selbstwahrnehmung, um die Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Wenn ich die Motivation habe, dann brauche ich als nächstes dafür Zeit. Vielleicht können wir jetzt aus unserer Slido-Umfrage das nochmal sehen, was die Zeiträuber sind. Können wir das einblenden? Ja. Es gibt unheimlich viele Dinge, die unsere Zeit kosten. Wobei, ich hatte schon ein bisschen ein Problem, als ich diese ganzen Dinge da gesehen habe. Ein Räuber ist für mich etwas Negatives. Und Schlaf ist für mich sehr positiv. Also Schlaf würde ich nicht unbedingt als Zeiträuber sehen, sondern Schlaf ist einfach etwas Lebenswichtiges. Aber all diese Dinge, ich möchte sie auch nicht bewerten. Ist das Handy ein größerer Zeiträuber als der Fernseher oder meine Freizeit, mein Sport oder all dieses? Das ist bei jedem unterschiedlich. Für mich ist das Handy überhaupt kein Zeiträuber, weil ich mich damit so gut wie überhaupt nicht beschäftige. Das habe ich sehr früh gelernt. Lass dich darauf nicht ein, denn sonst wird es bei mir, das weiß ich, sonst wird es bei mir zu einem sehr massiven Zeiträuber. Ich habe andere Zeiträuber. Ich bin auch mit meiner Zeit nicht immer sehr haushalterisch und fürsorglich. Vielleicht schreibt ihr das mal für euch auf. Wo sind meine Zeiträuber? Guckt euch das an und überlegt euch, wo könnt ihr vielleicht da ein bisschen Abstriche machen? Wo könnt ihr da eine Wertung vornehmen? Was ist gut und was ist weniger gut für mich? Zeit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das Problem bei der Zeit ist, dass sie halt eben eingeschränkt ist. Wir haben nur 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und 365 oder 366 Tage im Jahr, die uns zur Verfügung stehen. Wobei diese Einteilung natürlich willkürlich ist. Wer sagt denn, dass ein Tag nur 24 Stunden hat? Vielleicht wäre es sinnvoll mal aus einem 24-Stunden-Tag einen 36-Stunden-Tag zu machen. Aber wir haben diese Einteilung. Wir leben als Menschen gerne in einer solchen Struktur. Und es ist auch gut, dass wir eine solche Struktur haben, dass wir Zeit haben. Und wenn ich auf etwas schauen will, wenn ich auf etwas aufmerksam sein will, dann ist Zeit etwas, was dafür elementar wichtig ist. Und ich habe in der Bibel einige Beispiele gefunden, wie wichtig Zeit im Leben von uns Menschen ist. Das fängt schon ganz am Anfang der Bibel an, in 1. Mose 1, am Ende der Schöpfungsgeschichte, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, da können wir lesen, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Als Gott uns Menschen vollendet hatte, hat er uns angeschaut. Und wenn ich etwas anschauen will, dann brauche ich Zeit. Wie viel, das ist mal egal, aber nicht so im Vorübergehen, sondern Gott hat sich die Zeit genommen, sich das anzuschauen, was er gemacht hat. Und dann kam er zu dem Urteil und siehe, es war gut. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er uns liebt, weil er uns gut gemacht hat, ne? Weil wir sein Geschöpf sind. Eine weitere Bibelstelle aus 2. Mose, Das ist die Geschichte, als Mose auf den Berg Sinai gerufen wurde, um dort die Gesetzestafeln zu empfangen. Also das eigentlich das Grundgesetz oder die Verfassung, die Gott für sein Volk ausgearbeitet hatte. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage und 40 Nächte. Könnten wir uns heute überhaupt nicht vorstellen, dass wir uns auf eine Aufgabe 40 Tage und 40 Nächte vorbereiten. Aber bevor Mose in Gottes Gegenwart treten durfte, brauchte er Zeit. Er brauchte 40 Tage, um sich in seinem Inneren auf die Begegnung mit Gott, dem Herrn, vorzubereiten. Und 40 Tage, das ist irgendwie so eine magische Zahl in der Bibel, die begegnet uns an einigen Stellen. Vielleicht auch jetzt hier für unsere Gemeinde eine magische Zahl, 40 Tage vor Ostern, die wir vielleicht Zeit haben, um uns mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Aus 1. Könige 19, ich habe darüber mal gepredigt, ist die Geschichte des Propheten Elia, der total am Boden war, nachdem es nicht so lief, wie er sich das eigentlich vorstellte. Er ist in eine sehr tiefe Depression gefallen und Gott wollte ihm aus dieser Depression, aus dieser schwierigen Situation heraushelfen. Es ist ihm ein Engel begegnet, Gott hat einen Engel zu ihm geschickt und hat ihm einen Auftrag gegeben. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 40 Tage hat Gott den Elia durch die Wüste geschickt und hat ihn vorbereitet, hat ihn in seinem Inneren vorbereitet auf das, was er mit ihm vorhatte. Und dann waren auf dem Horeb die Blitze und Gewitter und Donner und alles. Nee, Gott ist dem Elia in einem ganz leisen Windhauch begegnet. Und ich weiß gar nicht, ob der Elia in der Lage gewesen wäre, ohne die 40 Tage vorher Gott in diesem Windhauch überhaupt wahrzunehmen. Und als letztes Beispiel aus dem Neuen Testament, das ist die Geschichte von der Versuchung Jesu. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Auch Jesus musste eine innere Vorbereitung, eine innere Achtung, eine innere Achtsamkeit haben, bevor er dem Satan begegnen konnte. 40 Tage war er in der Wüste und dann konnte er der Herausforderung Satans bestehen. Ich habe ein Zitat gefunden von Astrid Lindgren. Die ist euch ja alle bekannt als Autorin, als Kinderbuchautorin. Und sie hat einen Satz geprägt. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Toll. Das, was ich euch jetzt über Zeit gesagt habe, das war ja alles mit einem Sinn erfüllt. Da ging es darum, mich auf irgendetwas vorzubereiten, mich innerlich auf etwas zu wappnen. Und jetzt brauchen wir auch noch Zeit darüber hinaus, um einfach mal gar nichts zu tun. Einfach vor uns hinzuschauen. Und ihr glaubt gar nicht, wie wohltuend und wie wichtig auch eine solche Zeit sein kann. Und ich kann euch nur den Rat geben, schaut darauf, wie ihr eure Zeit einteilt, was ihr mit eurer Zeit anfangt und versucht mit aller oberster Priorität, in all dieser Zeit, die ihr habt, Zeit für euch zu finden. Es gibt kein Maß, du brauchst so viel, du brauchst so viel, das ist individuell unterschiedlich. Aber ganz lebensnotwendig, so wie das Essen und das Trinken, ist auch die Zeit, die wir für uns haben, wo wir uns mit gar nichts anderem beschäftigen, wo wir uns von nichts anderem ablenken lassen. Und wenn du deine Zeiträuber mal betrachtest, wenn du drauf schaust, was dir die Zeit raubt, dann kannst du ruhig kritisch schauen und kannst dich fragen, ist es das überhaupt wert, dass ich dafür so viel Zeit opfere? Und ist es nicht besser, wenn ich diese Zeit für mich anwende? Ihr habt euch bestimmt gefragt, als ihr hier reingekommen seid, normal steht ja immer nur eine von diesen beiden Puppen da, heute sind es zwei und die eine ist dazu auch noch kaputt, der fehlt der Kopf. Aber für mich war das auch wieder eine Führung Gottes, dass gerade zur richtigen Zeit diese Schaufensterpuppe ohne Kopf da war. Ich habe nämlich einen Comic im Internet gefunden, ich darf es euch nicht zeigen, das Copyright steht davor, aber so können wir es ein bisschen mit der Schaufensterpuppe, mit den beiden Schaufensterpuppen nachstellen. Stellt euch vor, eine Szene in einer Küche. Dort stehen zwei Menschen, so wie hier. Der eine ganz normal, der andere, man sieht den Kopf nicht. Es fragt der eine den anderen, hör mal, bist du heute ohne Kopf hier? Bist du kopflos? Und dann hört man so ein Murmel da aus dem Pullover. Nein, ich habe meinen Kopf, ich bin nur in mich gegangen. Kennt ihr das, in mich gehen, in sich gehen? Das heißt, ich nehme mir Zeit und versenke mich, mal bildlich gesprochen, in mich selbst. So wie diese eine Puppe, die wir hier ohne Kopf sehen, die ist in sich gegangen. Sie hört und sieht in sich hinein. Und auf sich achten, achtsam sein, das ist so ein bisschen in sich gehen. Das ist so ein bisschen sich Zeit nehmen, sich mit sich beschäftigen und mal in sich reinzuschauen und in sich reinhören. Ich habe für mich, das ist nicht meine Erfindung, ich habe die gefunden, 4 Schritte der Achtsamkeit definiert. Und der erste Schritt der Achtsamkeit habe ich mit Fokussieren bezeichnet. Kennt ihr das, wenn man mit einer Kamera etwas scharf stellt? Der fremdwörtliche Fachausdruck ist fokussieren. Das heißt, ich stelle ein Bild auf etwas scharf. Ich konzentriere mich auf etwas. Und wenn ich mich wahrnehmen will, wenn ich auf mich achten will, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich auf mich selbst fokussiere. Das ist nicht einfach. Da muss man vielleicht bestimmte Randbedingungen schaffen oder erfüllen, dass das funktioniert. Für mich ist es wichtig, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ich kann das nicht, wenn ich in Eile bin, wenn ich Stress um mich herum habe, sondern das gelingt mir ganz gut, auf mich zu schauen, auf mich zu achten, wenn das in einer angenehmen Umgebung passiert, in einer angenehmen Atmosphäre. Das kann sein, dass es bei schöner Musik ist, es kann sein, dass es an einem Ort ist, an dem ich mich wohlfühle. Ich habe so einige Orte, die für mich sehr viel bedeuten und an die ich mich auch gerne zurückziehe, wenn ich über etwas nachdenke oder wenn ich ein Problem habe, das ich nicht so einfach lösen kann. Es gibt da oben im Vorgebirge gibt es ein Grundstück mit einer, ja, es ist fast wie eine Bank. Und was diese Bank schon Probleme von mir mitgekriegt hat, Probleme von mir und auch Probleme von uns als Ehepaar. Ich möchte diese Bank in meinem Leben nicht missen. Das ist wirklich ein Ort, der für mich eine angenehme Atmosphäre darstellt. Das Zweite, ich muss mir Zeit nehmen. Darüber haben wir jetzt schon ausgiebig gehört. Die angenehme Atmosphäre und das ausreichende Maß an Zeit. Und dann darf ich mich auf etwas konzentrieren und ich muss mich nicht durch äußere Umstände und andere Dinge um mich herum ablenken lassen. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Man versucht sich auf etwas zu konzentrieren, 1000 Gedanken gehen durch den Kopf, Kopfkino. Und das gilt es zu vermeiden. Und dann die Gedanken, die mir kommen, das, was mir wirklich durch den Kopf geht, kann ich etwas eingrenzen, indem ich versuche, ein Detail davon herauszugreifen. Das habe ich überschrieben als Fokussieren. Der zweite Schritt, der ist bei mir überschrieben mit Wahrnehmen. Also nachdem ich mich auf etwas konzentriert habe, nachdem ich mich auf etwas fokussiert habe, möchte ich etwas wahrnehmen. wahrnehmen, bewusst beobachten und beschreiben. Und bei all dem eine Beurteilung vermeiden. Es einfach mal so nehmen, wie es auf mich zukommt. Und ich darf auch diese Beobachtungen, die ich mache, und die Empfindungen, die ich habe, festhalten. Das heißt, ich kann das ruhig aufschreiben, dass ich mich später damit dann intensiver befassen kann. Der dritte Schritt ist die Wertschätzung. Das, was ich beobachtet habe, das, was mir wichtig geworden ist, das darf ich natürlich auch bewerten. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich aus einem sinnentleerten Betrachten und Meditieren eine Frucht ziehen will, wenn ich etwas für mich daraus gewinnen will, dann muss ich das auch bewerten. Als erstes freue dich und sei dankbar über deine Lebensumstände. Steige positiv ein. Das, was du bist, so wie du lebst, dafür darfst du dankbar sein. Erkenne, dass du einzigartig bist. Wir haben das in dem Lied vorhin gesungen, du bist du, ein alter Schlager, der mich aber immer wieder neu anspricht, der mir zeigt, wie einzigartig Gott mich gemacht hat. Und dann darf ich auch auf meine Schwächen und auf meine Stärken blicken. Nicht nur meine Stärken, sondern auch auf meine Schwächen. Und dann darf ich entscheiden, was ich davon beibehalten will und was ich ändern will. Das, was mir in der Achtsamkeit wichtig wird, was bei mir gut ist, halt fest. Und wenn ich merke, da ist etwas oder wäre vielleicht eine Justierung oder eine Veränderung angesagt, dann setze dran, diese Dinge umzusetzen. Und das ist der letzte Schritt, das achtsam Handeln. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich war, lebe im Hier und Jetzt. Wir sind oft in der Gefahr, dass wir zurückblicken, oh, früher war alles schöner oder früher war alles schlimmer und den Blick in die Zukunft richten, ich möchte alles ändern, aber erst muss mal das und das passieren. Kommt Zeit, kommt Rat. Aber wir leben im Hier und Jetzt und das, was dir klar geworden ist und was du erkannt hast, das setze jetzt um. Sei dir bewusst, was du in diesem Moment tust. Und entscheide, ob das, was du tust, gut für dich ist. Und registriere, was sich bei dir verändert. Und du wirst merken, wenn du so nachhaltig, das ist auch so ein Modewort, wenn du so nachhaltig mit dir umgehst, wenn du achtsam mit dir umgehst, wenn du diese Achtsamkeit lebst, dann wirst du auch Veränderungen an dir feststellen. Und dann beginnt so ein richtiger Regelkreis. Du freust dich darüber, dass sich etwas bei dir verändert hat und du kannst wieder von Neuem einsteigen. Das Ganze wird natürlich sehr schwierig, weil wir Menschen als Persönlichkeit aus drei Teilbereichen bestehen. Wir sind ja nicht nur das, was wir anfassen können. Wir sind ja eigentlich ein relativ kompliziertes Gebilde aus Körper, Seele und Geist. Der Körper, das ist das Stoffliche, das, was wir im Spiegel sehen. Aber da gibt es ja noch die Seele, das sind unsere Empfindungen, das sind unsere Gefühle, das ist das, was uns eigentlich so von unseren Regungen und Rührungen ausmacht. Und dann gibt es noch den Geist, wo unser Denken, unser Planen und wo auch unsere Selbststeuerung sitzt. Nun gibt es Menschen, bei denen ist das Körperliche etwas mehr im Vordergrund, andere, bei denen die sind mehr verkopft, da ist der Geist vielleicht ein bisschen weiter in den Vordergrund gerückt. Dann gibt es Leute, man sagt ja schon, das ist ein Seelchen. Also die leben mehr aus ihrer Seele heraus. Aber es geht nicht, dass jemand nur eins von den dreien ist. Und ihr seht auch auf dem Bild die Pfeile. Das ist so ein richtiges System, was voneinander abhängig ist. Ich habe noch ein Bild gefunden, das zeigt es noch deutlicher. da wo sich diese drei Teilbereiche überschneiden, da bist du, da bin ich. Das ist das, was mich als Person, als Mensch, als Wesen ausmacht. Das ist das, was Gott liebt. Die Kombination von Körper, Geist und Seele, das, was uns als Mensch, als Wesen ausmacht. Und du darfst dich, wenn du achtsam bist, all diesen drei Teilbereichen stellen. Du darfst nicht die Seele ausklammern oder den Geist ausklammern oder den Körper vernachlässigen. Du kannst zum Beispiel sagen, mein Körper interessiert mich überhaupt nicht, den nehme ich sowieso nicht mit nach oben in den Himmel. Ich esse mal, was das Zeug hält. Oder ich trinke, bis ich mich halt eben nicht mehr so richtig kenne. Du wirst schnell merken, welchen Einfluss dieser Raubbau an deinem Körper auf deinen Geist hat. Welche Auswirkungen dieser Raubbau an deinem Körper auf die Seele hat. Dein ganzes Wesen, der ganze Mensch wird sich verändern. Du wirst nicht nur dick werden, du wirst nicht nur krank werden, sondern du wirst auch in deinen Gedanken eingeschränkt. Du wirst auch in deiner Seele, in deinen Empfindungen anders werden. Also es ist ganz wichtig, sich selbst als eine Gesamtheit aus diesen drei Aspekten zu sehen. Und auf alle diese drei Dinge sollst du achtsam sein. Achtsamkeit. In Achtsamkeit leben, wie gelingt das? Ich habe einige Anregungen gegeben, es gibt natürlich noch viel mehr. Aber wichtig ist, du musst wissen, warum. Das war die Motivation. Du musst wissen, ich brauche dafür Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen, um auf mich achten zu können. Und dann sind vielleicht diese Schritte der Achtsamkeit für dich ein kleiner Fahrplan, wie du das mal versuchen kannst, praktisch umzusetzen. Und denke bei allem dran, du bist mehr als nur dein Körper, du bist mehr als die Seele, du bist mehr als dein Geist. Alle diese drei Dinge, die formen dich, die bilden dich und machen dich den liebenswerten Mensch, auf den du auch mit Freude blicken kannst. Wir werden jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern und ich habe gedacht, ich biete euch eine kleine praktische Übung an. Ein Ort, an dem ihr euch wohlfühlen könnt. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Ort, an dem ich mich extrem wohl gefühlt habe. Und vielleicht können wir das Bild jetzt zeigen. Und dieses Bild, das ist für mich immer so ein Sinnbild dafür, wie Gottes Liebe in mein Leben eindringt. Wie die Strahlen, so wie die Sonne hier durch diesen Wald kommt, wie die Strahlen seiner Liebe und seiner Sonne in mein Leben hineingehen, wie sie mir zeigen, wie ich bin. Das tut nicht weh, aber es zeigt mir genau, wie ich bin und wo ich bin. Und an diesem Ort, der ist nur so weit weg, an diesem Ort würde ich mich gerne immer wieder zurückziehen. Ich kann es nur mit dem Bild machen. Und ich lade euch ein, vielleicht 2-3 Minuten zu verweilen, auf dieses Bild zu schauen. Und beim Schauen, beim Anschauen dieses Bildes euch vorzustellen, so wie diese Sonnenstrahlen, dringt Jesu Liebe in euer Leben, in euer Herz ein. Und warum macht er das? Weil er uns liebt, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Und weil er uns so liebt, hat er Jesus ans Kreuz gehen lassen. Und das werden wir nachher im Abendmahl nochmal ganz deutlich vertiefen. Ich wünsche euch, dass ihr viel Erfolg und viel Freude im Achtsamsein auf euch habt und dass es vielleicht wirklich eine wesentliche Komponente und ein wesentliches Moment in eurem Leben wird. Amen.